DW Menschen und Märkte.
Tesla kommt gewaltig. Und was macht die Konkurrenz? China kommt auch nach Europa und bald auch zum Mars. Das alles in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Tesla-Erfinder, Gründer und Chef Elon Musk galt jahrelang als charismatischer, irgendwie sympathischer und auf jeden Fall mutiger Unternehmer. Nur das Geld, das war nicht so sein Ding, das schien er eher verbrennen als mehren zu können. Doch nun staunt der Laie und der Fachmann wundert sich, Tesla macht Gewinn, zum vierten Mal hintereinander. Da schau an, hat sich auch Bianca von der Au gedacht.
Wenn es nach dem verstorbenen Altkanzler Helmut Schmidt ginge, müsste Tesla-Chef Elon Musk dringend zum Arzt. Denn der Mann strotzt nur so vor Visionen. Der Elektroautopionier plant eine neue Produktionsstätte für seinen Cybertruck und weitere Tesla-Modelle als ökologisches Paradies, das öffentlich zugänglich sein soll. Aber das ist nur ein Plan, der hier unten auf der Erde spielt. Musk will eine Fabrik auf dem Mars bauen, die Marswasser und Kohlendioxid in Sauerstoff und Methantreibstoff umwandelt. Da erscheinen die Zahlen des vergangenen Quartals, die Tesla gestern spätabends nach Börsenschluss präsentierte, fast schon profan. Auch wenn sie die Erwartungen der Börsen übertrafen. Trotz der Belastungen durch Corona konnte Tesla im zweiten Quartal Gewinne einstreichen, zum vierten Mal in Folge. Die auf Software fokussierte Fahrzeugentwicklung des Silicon Valley überholt die gute alte Schule der Autoingenieure. Wie zukunftsträchtig das aus Sicht der Anleger ist, spiegelt sich im Marktwert des Unternehmens wider. Tesla ist mittlerweile der wertvollste Autobauer der Welt, bringt es auf eine Marktkapitalisierung von rund 300 Milliarden Dollar und hat damit Toyota von Platz 1 verwiesen, ist sogar mehr wert als Volkswagen, BMW und Daimler zusammen. Portfolio-Manager Askan Iridi von der DZ Privatbank hat eine Erklärung.
Aktuell achten Anleger sehr, sehr auf die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells. Und naja, da haben wir eben einen gewissen Zweifel bei dem konventionellen Automobilbau und eben sehr viel Hoffnung bei der Elektromobilität. Tesla macht das von allen mit Abstand sicherlich am besten, insbesondere was die Software in den Autos angeht.
Und das ist aus Sicht der Anleger offenbar mehr wert als die tatsächlich verkaufte Stückzahl an Autos. Die lag bei Tesla im abgelaufenen Quartal bei 91.000, im Gesamtjahr 2019 bei nicht einmal 400.000 verkauften Autos. Doch viele Anleger trauen Tesla offenbar nicht weniger zu als die Revolution des Automobilsektors. Gleichzeitig ist Tesla ein Konzern, gegen den die größten Wetten am Finanzmarkt laufen. Nicht wenige Anleger hoffen und rechnen nämlich mit einem Kursverfall.
Das war Bianca von der Au aus unserem Studio an der Frankfurter Börse, wo der eine oder andere noch gar nicht aus dem Wundern heraus ist. Wenn jetzt sogar der möglicherweise ehemalige Luftikus Elon Musk ausgerechnet mit Elektroautos Gewinn machen kann, was bedeutet das für die Branche insgesamt? Das wollte mein Kollege Klaus Ulrich vom Autoexperten der NordLB von Frank Schwope wissen.
Daimler mit Milliardenverlust, Tesla mit dem vierten Quartalsgewinn in Folge und neuer Fabrik. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage der internationalen Autoindustrie ein vor diesem Hintergrund?
Ja, momentan geht es den klassischen Automobilherstellern, die am Verbrennungsmotor hängen, relativ schlecht. Die Absatzzahlen sind stark eingebrochen im Rahmen der Corona-Pandemie. Es müssen aus der Vergangenheit schon horrende Investitionen getätigt werden aus Elektromobilität und für das autonome Fahren. Ganz anders steht allerdings Tesla da, der Elektroautohersteller, der sukzessive die Absatzzahlen steigern kann, im Rahmen der Corona-Pandemie auch nur leichte Rückgänge hinnehmen musste. Das kam einfach daher, dass das Werk in Shanghai in China die Produktion hochfahren konnte, Tesla stützen konnte. Und so ist es jetzt auch gekommen, dass Tesla zum vierten Mal in Folge schwarze Zahlen im Quartal geschrieben hat.
Und muss man sich über die traditionellen Autofirmen jetzt wirklich Sorgen machen?
Ich glaube schon ein bisschen Sorgen, ja. Aber ich glaube, es ist auch notwendig, dass die Konzerne stärker kooperieren, stärker zusammenarbeiten, vielleicht sogar eine Allianz oder auch eine Fusion eingehen, ganz einfach, um die Kosten zu senken. Und es ist ja schon angedacht bei PSA und bei Fiat Chrysler, dass die beiden Unternehmen wahrscheinlich spätestens Anfang nächsten Jahres zusammengehen. Ähnliches könnte auch zum Beispiel bei Daimler erfolgen, die ja allein stehen, wo möglicherweise ein engeres Zusammengehen mit Renault-Nissan, wo möglicherweise ein engeres Zusammengehen mit Volvo Geely oder auch mit BMW möglich ist.
Für Daimler wäre doch ein Partner wie BMW vielleicht ideal, oder sehen Sie das anders vom Image her?
Ja, es gibt eigentlich drei Partner, die man sich bei Daimler sehr gut vorstellen könnte. Das eine ist natürlich BMW vom Image her, vom Angebot von Massenpremium-Fahrzeugen. Das würde relativ gut zueinander passen, aber andererseits ist auch denkbar, dass Daimler mit Renault und Nissan enger aneinander rückt. Mit diesen beiden Konzernen hat Daimler ja schon wechselseitige Beteiligung auf der Aktienseite. Denkbar ist aber auch, dass ein engeres Zusammengehen mit Volvo Geely erfolgt. Geely, der chinesische Eigentümer von Volvo, hält ja knapp 10% mittlerweile an Daimler. Also auch da ist ein engeres Zusammenarbeiten durchaus möglich. Und letzten Endes hängt ein Kooperieren bis zu einem Zusammengehen natürlich stark an den persönlichen Entscheidungsträgern, an den handelnden Personen letzten Endes.
Wir haben jetzt zwei große Namen noch nicht erwähnt, nämlich Toyota und VW. Wo sehen Sie diese Konzerne?
Toyota und VW sind natürlich per se schon sehr groß. Zu Volkswagen gehören ja auch Audi, Seat, Skoda und noch einige andere Marken. Toyota hat in den letzten Jahren Mazda, Suzuki und Subaru auch enger an sich gebunden. Letzten Endes kommt Toyota mit diesen Partnern auch auf mehr als 16 Millionen Fahrzeuge. VW hat letztes Jahr rund 11 Millionen Fahrzeuge gebaut. Bei VW ist es möglicherweise noch denkbar, dass die enger mit Ford zusammenarbeiten. Da gibt es ja schon gemeinsame Entwicklungstätigkeiten. Ein neuer Pickup von Volkswagen wird letzten Endes von Ford entwickelt und produziert. Man macht gemeinsame andere Entwicklungen. Die Elektroplattform oder der Elektrobaukasten von Volkswagen wird auch von Ford genutzt. Also da ist durchaus auch denkbar, dass da in den nächsten Jahren engeres Zusammengehen möglich ist.
Also Partnerschaften überall, wohin man schaut, nur einsam an der Spitze marschiert Tesla alleine?
Ja, momentan sieht es sehr danach aus, dass Tesla alleine marschiert, aber irgendwann wird vielleicht auch mal ein bisschen Sand ins Getriebe kommen. Der Markt für die Tesla-Fahrzeuge ist vielleicht auch nicht unendlich groß. Der Konzern müsste sich dann auch schon in die Niederung kleinerer Fahrzeuge begeben, wo weniger Geld zu verdienen ist. Zudem ist Tesla momentan ja noch relativ konkurrenzfrei im Bereich Elektromobilität. Die etablierten Hersteller haben da nicht wirklich viel zu bieten momentan, aber das kann in den nächsten 2-3 Jahren auch deutlich drehen und dann kann Tesla auch deutlich stärker unter Druck geraten.
Sagt der Autoexperte Frank Schwope. Mit ihm hat sich Klaus Ulrich unterhalten. Weil es, wie die Apollo-Missionen der NASA endgültig bewiesen haben, auf dem Mond keine Tankstellen gibt und kein Grund ersichtlich ist, warum das auf dem Mars anders sein sollte, bleiben wir also irgendwie beim Thema. Denn auf dem roten Planeten muss man sich auch mit Strom fortbewegen. Das werden die Chinesen beachtet haben und E-Autos können sie ja auch. Die werden sie nächstens brauchen, berichtet Steffen Wurzel.
Die Rakete startete gegen 6:45 deutscher Zeit vom Weltraumzentrum auf der südchinesischen Insel Hainan. Nächsten Februar soll das Tianwen-Raumschiff unseren Nachbarplaneten erreichen. Es soll zunächst einige Wochen lang um den Mars herumkreisen, Daten sammeln und Fotos machen. Im Frühsommer nächsten Jahres dann wird sich vom Tianwen-Raumschiff aus, so der Plan, ein Landemodul lösen mit Rover an Bord. Dieses Modul soll weich auf der Marsoberfläche landen und den Rover absetzen. Das ist ein sehr kompliziertes und anspruchsvolles Verfahren. Bisher ist das nur der US-Raumfahrtbehörde NASA gelungen. Sowjetische bzw. russische Lander gingen mehrmals verloren oder schlugen hart auf dem Mars auf. Auch Chinas erste Mars-Mission, die den Planeten aus dessen Umlaufbahn erkunden sollte, war vor 9 Jahren gescheitert. Der Missionsname Tianwen bezieht sich auf einen mehr als 2000 Jahre alten chinesischen Text. Der Name lässt sich übersetzen mit Himmelsfragen, himmlische Fragen oder auch einfach Fragen an den Himmel. Langfristig plant die chinesische Weltraumbehörde auch bemannte Missionen zum Mars.
Aus dem Reich der Mitte, das wohl bald eine Dependance auf dem Mars errichten wird, berichtete Steffen Wurzel. Dass die Chinesen schüchtern wären, hat noch niemand behauptet. Das lässt sich auch auf unserer guten alten Mutter Erde besichtigen. Hienieden wollen die Chinesen ihre neue Seidenstraße errichten. Was daran neu wäre? Auf jeden Fall die Tatsache, dass sie völlig unter der Kontrolle Pekings stehen würde, anders als ihr historisches Vorbild. Klar, alle anderen in Europa und Asien dürfen auch profitieren. Wir sollen ja schließlich all die chinesischen Waren kaufen, die darauf transportiert werden. Das alles riecht und schmeckt schon recht imperialistisch. Das ist bei genauerer Betrachtung sogar schon erlebbar. Im griechischen Hafen Piräus zum Beispiel, den Thomas Bohrmann für Sie besucht hat.
Der größte Hafen Griechenlands und mittlerweile der größte Hafen des Mittelmeers. Beim Containerumschlag hat Piräus alle anderen Mittelmeerhäfen überholt. Im europäischen Vergleich liegt Piräus schon auf Platz 4, hinter Rotterdam, Antwerpen und Hamburg. Doch eigentlich ist Piräus gar kein griechischer Hafen, sondern ein chinesischer. Denn dem chinesischen Staatskonzern COSCO gehören inzwischen 51% der Aktien der Hafengesellschaft Piräus Port Authority. Schon vor mehr als 10 Jahren begannen die Manager von COSCO, die Regie im Hafen von Piräus zu übernehmen. Piräus ist der Umschlaghafen für Waren aus China. Hier legen die Ozeanriesen aus Fernost an. Die Container werden umgeladen auf kleinere Schiffe und zu Häfen in die Türkei, nach Italien oder Malta gebracht. Einige Container werden auf Züge verladen, um den gesamten Balkan und Mitteleuropa zu erreichen. Aber, so sagt Yorgos Vangelas, Experte für Schifffahrt und Hafenwirtschaft in seinem Büro in Piräus,
das Problem ist, dass die Bahnbetreiber in Griechenland nicht so effizient arbeiten, wie die Chinesen sich das vorstellen. Deshalb haben die Chinesen hier ihr eigenes Bahnunternehmen gegründet.
Auf der Internetseite dieses chinesischen Bahnunternehmens mit Zentrale in Piräus sind die wichtigsten Transportlinien schon eingezeichnet. Quer durch den Balkan über Belgrad und Budapest nach Wien und Frankfurt. Mit eigenen Frachtzügen auf dem bestehenden Bahnnetz. Außerhalb von Griechenland, zwischen Belgrad und Budapest, investiert China sogar schon in die Modernisierung der Bahnstrecke. So will China von Piräus aus Europa erschließen. Piräus als Einfallstor für chinesische Waren. Dabei hat Piräus einen geografischen Vorteil.
Through Greece, Asian goods can reach Eastern and Central Europe 7 to 10 days faster compared to other routes.
Auf einer Messe in Shanghai warb der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis, auf dem Weg über Griechenland können asiatische Güter 7 bis 10 Tage schneller in Ost- oder Mitteleuropa ankommen, als wenn sie über andere Routen geliefert werden, etwa über die Häfen Rotterdam, Antwerpen oder Hamburg. Ja, Ministerpräsident Mitsotakis ist großer Fan der neuen Seidenstraße. Er betont griechisch-chinesische Gemeinsamkeiten und holt dafür ganz weit aus. Griechenland und China seien einzigartig in der Welt, so Mitsotakis, denn sie hatten schon vor 2500 Jahren universelle Gelehrte hervorgebracht. Konfuzius in China, Aristoteles in Griechenland.
Konfuzius und Aristoteles haben grundlegende Fragen erörtert zu Ethik, Moral und zum Ideal eines tugendhaften Lebens. Die Welt, einschließlich der politischen Führer, wäre heute sehr gut beraten, wenn die Lehren dieser beiden Philosophen wieder die Bedeutung erlangen würden, die sie verdienen.
Beim chinesischen Engagement in Piräus freilich geht es weniger um Ethik und Moral, sondern um Business und Gewinne. Mitsotakis aber hat keine Berührungsängste mit den chinesischen Investoren. Im Gegenteil, er ist dem Konzern COSCO dankbar, dass er mitten in der tiefsten Wirtschaftskrise Griechenlands Milliarden in den Hafen von Piräus investiert hat.
It is an example of how
Es ist ein Beispiel dafür, wie mutig dieses chinesische Unternehmen war. Es hat genau zu jener Zeit in die griechische Infrastruktur investiert, als Griechenland den Ruf hatte, dass man dort lieber gar nicht investiert.
Hafenarbeiter in Piräus haben zwar immer wieder gegen die Privatisierung protestiert, Aber unterm Strich habe sich die Investition auch für sie gelohnt, meint jedenfalls der Hafenexperte Yorgos Vangelas. Piräus sei im Gegensatz zu früher international konkurrenzfähig und
die Zahl der Arbeitsplätze ist enorm angewachsen, vor allem im Containerterminal selbst, aber auch rund um den Hafen. Da sind Logistikfirmen entstanden, Lagerhäuser, Zollagenturen und Ähnliches. Aber der Punkt ist, wir könnten rund um den Hafen noch viel mehr Arbeitsplätze in Griechenland schaffen.
Wir müssen die Container, die hier ankommen, nicht einfach umladen, meint Yorgos Vangelas, sondern wir müssen sie aufmachen und die Waren darin weiterverarbeiten, so wie in den nordeuropäischen Häfen.
In Antwerpen gibt es eine ganze Autofabrik im Hafen. Die Teile, die kommen aus aller Welt an und sie werden dann in Antwerpen zusammenmontiert. Das ist Wertschöpfung. So kriegt man zusätzliche Arbeitsplätze. Aber so etwas haben wir hier in Griechenland nicht.
Noch haben wir das nicht, fügt Yorgos Vangelas an und hofft, dass mehr Investoren nach Piräus kommen, um im Hafen zu investieren. Und zwar aus allen Teilen der Welt, nicht nur aus China, um nicht völlig abhängig zu werden. Das Fazit des Hafen- und Schifffahrtsexperten Vangelas in Piräus: Die Chinesen haben aus dem abgewirtschafteten und heruntergekommenen Hafen Piräus einen modernen Container-Umschlagplatz gemacht, der sich weiterentwickeln kann. Also,
right now, actually as a Greek, as an economist, I can say that I am happy with this.
Stand jetzt, als Grieche, als Wirtschaftswissenschaftler, bin ich glücklich mit dem Hafen, sagt Yorgos Vangelas.
Als Ökonom macht ihn das also glücklich. Wenn das mal nicht etwas zu kurz gedacht ist. Wir werden das weiter beobachten. Mit den Eindrücken, die Thomas Bohrmann in Piräus gesammelt hat, endet unser Podcast für heute. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.